gemeinsam auf unseren Gott hören. Er ist heute Morgen hier und kann zu uns reden durch seinen Heiligen Geist. Am allerbesten tut er das durch sein Wort. Wenn wir miteinander lesen, was er uns zu sagen hat, und ich lade dich ein, deine Bibel aufzuschlagen oder deine Bibel-App aufzumachen und zum 1. Korinther 11 zu gehen. Jetzt ist so, ich habe heute Morgen meinen Plan aufgemacht und da steht da drin, Sonja Jawornik liest es. Das wird natürlich ein bisschen schwierig, denn die ist gerade in Chur, irgendwo ganz weit im Norden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie mit jemand getauscht hat. Ansonsten frage ich mal einfach, ob es jemand gibt, der heute Morgen gern lesen möchte. Sonst lese ich es, aber wunderbar, Babette, ganz toll. Finde es immer gut, wenn das nicht alles ich hier mache, sondern auch mal ein paar andere Leute hier vorne stehen. Ja? Du, wenn es dir groß genug ist.
Ja.
Ja? Und dann musst du so rüber weiterblättern. Ja?
Von 17 bis
zum Ende des Kapitels. Mama.
Guten Morgen. 1. Korinther 11. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnung treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei unseren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen, nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch. Entschuldigung.
Oh, das sind die Tücken der Technik, ja?
Dankeschön.
Probieren wir es mal.
Ja, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch darüber also im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich an Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was aber bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme.
Dankeschön. Herr, spricht zu uns heute Morgen. Durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, mach uns klar, was du zu uns heute Morgen sagen möchtest. Und wenn wir dann nachher zu deinem Tisch kommen, dann lass uns ganz neu erleben von der Güte und von der Freundlichkeit dessen, was du für uns tust. Amen. Wenn wir jetzt gleich an den Tisch des Herrn kommen, dann nehmen wir teil an einem der ältesten Rituale der Christenheit. Seit 2000 Jahren feiern Menschen miteinander am Tisch des Herrn und begehen immer wieder diese gleichen Schritte. Brechen Brot, trinken Wein. Wenn jemand zum ersten Mal reinkommt in so eine Gemeinde, dann mag das vielleicht sogar seltsam erscheinen. Was passiert da eigentlich? Warum gibt es hier zu essen? Und wenn es zu essen gibt, warum dann nur so wenig? In der ersten Gemeinde war das natürlich anders, ne? Also wir haben da ja nur so einen verkümmerten Rest von dieser ganzen Sache überhaupt übrig. Denn dort hat man richtig miteinander gegessen, ein Festmahl miteinander gefeiert. Und das Gedenken, dann dieses Brotbrechen und dieser Wein war nur ein sehr kleiner Teil. Wir gehen zurück 2000 Jahre auf was Jesus selbst eingesetzt hat und es ausgerechnet mitten im christlichen Glauben in seinem Zentrum, der eigentlich mit Kult nichts zu tun hat, mit dieser Idee, dass man da irgendwelche speziellen Riten haben muss und spezielle Dinge machen, um sich vor Gott irgendwie sein wohlgesonnen Sein zu erkaufen. Das sind ja andere Religionen voll damit, ja. Dann sagt, du musst jetzt das und das machen, du musst es auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen und dann, wenn du teilnimmst an diesem Ritual, dann ist dir Gott irgendwie wohlgesonnen und dann geht's dir gut. Das hat ja mit Christentum nichts zu tun. Wir erleben an Jesus Christus, der uns aus Gnade alles frei schenkt und dem es nichts mehr hinzuzufügen gibt. Es ist also kein Zauberritual oder kein religiöses Instrument, um irgendwie bei Gott was auszulösen, was wir heute Morgen machen. Es ist zuallererst ein Fest. Ein Fest, wo gefeiert wird. Und auch das ist, wenn man so ein bisschen rumguckt, manchmal nicht so auf den ersten Blick ersichtlich. Es hat sich so, übrigens noch gar nicht so so lange, aber so in den letzten Jahrhunderten ganz stark, so eine theologische Richtung eingeschlichen, die es so ein bisschen prägt, dass das Abendmahl eine ganz traurige Angelegenheit ist. Und da hat es ja durchaus traurige Elemente dabei. Wisst ihr, wir erinnern uns, dass unsere Sünde so groß war, dass Jesus Christus dafür ans Kreuz musste, dass der unschuldige Sohn Gottes sterben musste. Das ist traurig. Ja, da muss ich mir schon sagen, also besser wäre es gewesen, ich hätte es von Anfang an richtig gemacht und Jesus hätte nicht am Kreuz für mich sterben müssen. Und ein Stück weit habe ich das schon mal zunächst mal selber verbockt. Und darüber kann man traurig sein und sollte man traurig sein, wenn man das versteht. Trotzdem ist das Abendmahl ein Fest und keine Trauerveranstaltung. Ein Fest, das gefeiert gehört, weil uns im Abendmahl die Güte Gottes ganz neu begegnet. Deswegen feiern wir das Abendmahl gerne und darf man ruhig immer öfters. Das ist immer so eine organisatorische Sache, wir machen das einmal im Monat im Gottesdienst, aber ich möchte dich ermutigen, ruhig auch nach anderen Gelegenheiten zu suchen. Ein Ort, wo das Abendmahl zum Beispiel super hinpasst, ist die Kleingruppe, der Hauskreis. Warum nicht miteinander feiern? So in kleiner Gemeinschaft ganz eng sich daran freuen und da kann man dann sogar vielleicht ein großes Essen drumherum machen. Warum nicht? Na, das wird hier mit der Anzahl von Leuten heute Morgen immer ein bisschen schwierig mit der Umsetzung, ja? Wir feiern miteinander. Und ich möchte gerne mit euch heute Morgen, bevor wir an diesen Tisch kommen, einfach reingucken, was wir da eigentlich feiern und was da eigentlich passiert, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Und ich glaube, dass das oft ein bisschen zu kurz kommt. Also ich behaupte, man kann 7 verschiedene Aspekte drin entdecken in diesem Fest, das wir gleich feiern. Und ich glaube auch, dass die meisten Christen, wenn sie dann zum Tisch des Herrn kommen, an einen oder vielleicht 2 davon denken und die anderen oft so ein bisschen so als Nebengeschichte liegen bleiben. Und das ist schade, weil da so viel Gutes drin steckt. Was auch dabei rauskommen wird, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen experimentiert. Wir haben mehrmals die Art und Weise, wie wir Abendmahl feiern im Gottesdienst, verändert. Und das nicht einfach so, weil wir dachten, lass uns mal was anders machen, sondern weil da Überlegungen dahinter stecken, wie können wir das, was im Abendmahl drinsteckt, auf die beste Art und Weise rüberbringen, sodass dass wir das auch erleben miteinander. Dabei ist das, wie wir nachher auch Abendmahl feiern werden, mit Sicherheit nicht die einzig seligmachende und beste Art und Weise, das Abendmahl zu feiern. Das ist die beste Idee, die wir bisher hatten. Aber vielleicht gibt es ja noch bessere. Da könnt ihr dann kreativ sein. Dann unsere Frage ist immer nur, wie bekommen wir diese ganzen Aspekte tatsächlich umgesetzt? Und dann schauen wir mal rein, was das so bedeutet, dieses Mahl des Herrn und was da so drin steckt. Das Erste, was natürlich ganz klar ist und was auch aus diesem Text von Paulus ganz klar rauskommt, ist die Erinnerung. Wir erinnern uns an das, was Gott für uns tat. Paulus zitiert Jesus, der sagt, wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und dann auch mit dem Becher, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ganz wichtig, dieser Aspekt des Abendmahls, das nicht Selbstzweck ist, sondern das hindeutet auf das Kreuz Jesu Christi, auf diesen Sohn Gottes, der bereit war, für mich sein Leben und sein Blut zu geben. Das erinnert mich an die große Liebe Gottes für mich. Das erinnert mich, dass Gott, dass es ihm nicht egal war, dass ich ein Sünder bin, der eigentlich verloren ist, sondern dass er mich so sehr liebt, dass er bereit ist, selbst seinen Sohn ans Kreuz zu geben für mich. Da werden Brot und Wein zu Symbolen des zerbrochenen Leibs und des Bluts, aber dann auch zu Symbolen des neuen Lebens und des Bunds, das Gott mit mir schließt. Erinnerung ist ganz wichtig. Wobei man durchaus auch merken darf, dass die Erinnerung darüber noch weit hinausgeht. Als Jesus sich mit seinen Jüngern an den Tisch setzt, das, was wir immer jetzt hier so ein klein wiederholen, da feiern sie zuallererst, feiern sie das Passamahl. Auch ein anderes Erinnerungsmahl, das kommt aus dem Alten Testament, aus der Zeit, als Israel Sklaven in Ägypten waren und als Gott angefangen hat, sie zu befreien aus dieser Sklaverei. Und bevor es dann endlich losgeht, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, dann dürft ihr es nachlesen, im 2. Mose lest ihr einfach los von 2. Mose 1 bis ungefähr Kapitel 14, dann habt ihr so die Sklaverei bis zum Auszug und zum Durchzug durchs Rote Meer. Da habt ihr die ganze Geschichte mit den Plagen, die Gott sendet, um die Ägypter umzustimmen und alles. Und das zieht sich dann hin und endlich ist es soweit. Jetzt wird Israel, wird das Land verlassen und zum Auszug feiern sie dann dieses Passamahl. Daran erinnert dann dieses Passamahl jedes Jahr neu in Israel. Es erinnert auch daran, dass an diesem schrecklichen letzten Abend die letzte große Plage durch Ägypten zog und der Todesengel durch Ägypten ging und in jedem Haus das erstgeborene Kind getötet hat. Außer in den Häusern der Israeliten, denn die waren markiert mit dem Blut eines Lammes an der Tür, erinnert dran, dass hier stellvertretend jemand anders gestorben ist. Und dieses Bild wird später dann immer gebraucht für Jesus, das Gotteslamm, der unschuldig am Kreuz stirbt. Das haben die miteinander gefeiert an diesem Abend in Jerusalem. Jesus mit seinen 12 Jüngern. Und diese Erinnerung steckt da drin, an den Gott, der frei macht, an das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt jetzt trägt. Den Jüngern fällt sicher dann auch ein in diesem Moment, wie viele andere Male Jesus vorher schon mit Menschen am Tisch saß und unglaublich enge Tischgemeinschaft gepflegt hat. Wenn ihr mal durchlest, ganz besonders im Johannesevangelium, kommt es immer wieder raus, wie Jesus zu den Menschen geht, wie er mit ihnen am Tisch sitzt und bei allen möglichen Menschen. Wie Jesus am Tisch sitzt mit Zöllnern, wie Jesus am Tisch sitzt mit Sündern, wie Jesus am Tisch sitzt mit Schriftgelehrten und mit Hochgestellten, wie er seine tiefsten und intensivsten Gespräche und die Gemeinschaft pflegt dort in diesen Tischgemeinschaften. Auch diese Erinnerung steckt mit drin und auch an all das Gute, das Jesus dort den Menschen zugesprochen hat. Da steckt mit Sicherheit auch die Erinnerung dann drin, später mal für die Jünger, als die Gemeinde dann weiterfeiert, an die Male, wo Jesus sich mit ihnen nach der Auferstehung an den Tisch gesetzt hat. Ist interessant, dass es immer irgendwie so rund um den Tisch kreist und ums Essen. Dass Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet und wieder mit ihnen das Brot bricht. Und diese zwei Männer, die völlig in der Trauer waren, so total verzweifelt, dass sie nicht mal sehen, wer da mit ihnen unterwegs ist. Als er das Brot mit ihnen bricht, gehen ihnen plötzlich die Augen auf. Und da erkennen sie, wer dieser Jesus ist. Und dann kommt er und dann teilt er das Essen mit seinen Jüngern. Und selbst noch weiter, wenn du dann das Johannesevangelium, das Ende liest, als es ein paar Jünger gibt, die sagen, naja gut, aber weißt du, Petrus hat Jesus verraten und alles und was da jetzt noch werden soll. Und wir gehen zurück nach Galiläa und die gar nicht mehr wissen, wie das jetzt weitergehen soll und sich nicht mehr vorstellen können, dass es für sie noch eine Zukunft gibt mit Jesus. Und da sind sie dann da auf dem See in ihrem Fischerboot und am Ufer wartet schon Jesus auf sie und hat Frühstück gemacht und teilt wieder Brot und Fisch dieses Mal und begegnet ihnen dort am Tisch. Das sind sicher alles Dinge, die da mitschwingen in dieser Erinnerung. Erinnerung viel größer und weiter, nur als diesen einen Moment aufs Kreuz zentriert, sondern an alles, was Gott in Jesus für uns getan hat. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Deswegen lesen wir auch immer wieder neu miteinander diese Einsetzungsworte. Lassen uns immer wieder neu erinnern an das, was damals passiert ist und was Jesus damals gesagt hat und was wir verstehen sollen in diesem Brot und in diesem Wein. Das gehört dazu, ein Mahl der Erinnerung. Aber das ist nicht alles, denn da steckt noch so viel mehr. Diese Einladung an den Tisch des Herrn ist auch Einladung, wieder neu Vergebung zu empfangen. Wenn der Wein zum Symbol wird für das Blut Jesu, dann schwingt da immer die Botschaft mit, wie uns Johannes schreibt, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es ist ein Vergebungsmahl, das wir heute Morgen feiern. Und natürlich muss man jetzt aufpassen, denn die Vergebung, die kommt nicht durch das Abendmahl. Also kannst unendlich viel Brot essen und unendlich viel Traubensaft trinken und wirst deswegen keine Vergebung erfahren. Vergebung gibt es nur aufgrund des Todes Jesu am Kreuz, der bereits passiert ist und dem es nichts hinzuzufügen gibt. Das ist ja keine magische Sache, die heute Morgen passiert. Und das ist uns auch ganz wichtig. Wir verstehen das nicht als Sakrament, als irgendein Ereignis, wo in dem Moment, wo wir hier Brot brechen und essen, wo da was passiert, sondern als Erinnerung an das, was bereits geschehen ist, ein für alle Mal. Was hat man da schon draus gemacht? Irgendwelche Geschichten, wo das Brot dann verwandelt wird und der Wein in tatsächliches Blut verwandelt wird. Das braucht's alles gar nicht. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man zurückguckt, wie das zum Teil schon früher gefeiert wurde im Mittelalter. Da würdet ihr alle heute Morgen hier sitzen und ich würde meine Predigt jetzt auf Lateinisch halten und ihr würdet da sitzen und kein Wort verstehen. Außer ein paar ganz Schlaue von euch vielleicht, die eine höhere Bildung haben. Aber alle anderen haben keine Ahnung, was da passiert. Und dann irgendwann im Lauf dieses Gottesdienstes, wo man eigentlich nur drin sitzt und da passieren irgendwelche seltsamen Dinge und keiner weiß warum, da kommt dann der Priester und hebt dieses Brot hoch und sagt dann wieder ein paar unverständliche Worte auf Lateinisch. Er sagt, hoc est corpus, das ist mein Leib, zitierte Jesus. Und die Leute saßen bloß drin und haben verstanden, hokus pokus. Daher kommt dieser Ausdruck, hokus pokus. Irgendwas Magisches passiert da jetzt vorne, aber so genau versteht's auch keiner. Und so genau erklären kann man das nicht. Darum geht's gar nicht. Alles Entscheidende ist vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha passiert. Wir erinnern uns heute Morgen daran und lassen uns diese Vergebung vom Kreuz von Golgatha wieder neu zusprechen. Das ist kein Zauber, sondern es ist einfach, Augustinus hat es mal ganz toll gesagt, ein sichtbares Wort Gottes, wo er uns nicht bloß in irgendwelchen Buchstaben, sondern in Brot und Wein zuspricht. Jesus hat alles für dich getan. Man muss auch dieses Opfer nicht wiederholen, wie manche das erklären wollen, dass da jetzt nochmal praktisch das Opfer des Leibes Jesu und des Blutes Jesu passiert. Brauchen wir gar nicht. In der Bibel lesen wir im Hebräerbrief, dass Jesus, unser Hohepriester, ein für alle Mal das Opfer gebracht hat, das zur Vergebung der Sünden ist. Und mehr braucht's nicht. Aber wir können heute Morgen kommen an diesen Tisch und wir können uns das neu zusagen lassen. Wir können uns zusprechen, dass das heute immer noch gilt, 2000 Jahre später. Wir können heute Morgen uns wieder darüber freuen, dass Gott uns hier Befreiung von unserer Schuld zuspricht. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist heute Morgen hier im Gottesdienst zu sitzen und sich daran zu erinnern an irgendwelche Dinge, die in der letzten Woche oder im letzten Monat schief liefen, wo ich ganz genau weiß, das war nicht richtig, was ich gemacht habe. Und dann nachher, wenn die Einladung kommt an den Tisch des Herrn, dann sitzen zu bleiben und zu denken, ja, ich darf da ja nicht kommen. Ich bin ja ein Sünder. Ich habe ja Schuld auf mich geladen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Denn an diesem Tisch möchte Gott dir doch heute Morgen neu zusprechen, dass Jesus auch für das, was letzte Woche passiert ist, für das, was im letzten Monat passiert ist, für das, was vielleicht zum 250. Mal passiert ist, ja, und wo du dir immer vorgenommen hattest, jetzt mache ich es anders, jetzt mache ich richtig, dass Jesus auch dafür gestorben ist. Und deswegen nehmen wir uns nachher auch immer wieder ganz bewusst Zeit, um vor Gott unsere Schuld zu bekennen. Keiner von uns kommt unschuldig an diesen Tisch heute Morgen, weil wir Menschen sind, mit unseren Schwächen und mit unseren Fehlern. Aber wir dürfen damit zu Gott kommen. Und deswegen nehmen wir uns diese Zeit und nehmen uns im Anschluss auch immer die Zeit, uns gegenseitig nochmal neu diese Vergebung zuzusprechen. Das ist ganz wichtig, das auch hören zu dürfen heute Morgen als Fakt. Manche denken ja, das ist anmaßend, ne? Wenn ich sagen kann, Gott spricht dir heute Morgen die Vergebung der Sünden zu. Ja, wenn ich sage, hier, ich sage dir, deine Schuld ist vergeben. Was ist, wäre anmaßend, wenn ich das sagen würde, wenn ich jetzt entscheide, hier, du hast das falsch gemacht, aber ich bin ja nett heute Morgen und ich sage dir, das ist jetzt vergeben. Das kann ich nicht. Aber ich kann es dir zusagen, weil Gott in seinem Wort versprochen hat, dass jeder, der seine Sünde bekennt, dass Gott kommt und dass er sie vergibt und ihn reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Und das ist eine Tatsache. Die kann ich sagen, die kann ich aussprechen, weil längst alles dafür passiert ist. Und das macht es dann zum Freudenfest. Nicht die Tatsache, dass ich schuldig bin, die macht es nicht zu einem Trauergesang und ich komme so schwer beladen und alles ist so furchtbar. Nein, nochmal zurück zu Passa, ne? Da kommt Gott und schenkt Befreiung. Wisst ihr, was das Erste war, was die Israeliten gemacht haben, nachdem die durchs Rote Meer durchgezogen sind, nachdem sie Befreiung erlebt haben? Die haben getanzt und gejubelt und gesungen. Mit meinem Lobgesang will ich ihn preisen, den Herrn, der mir in Not zur Hilfe kam. Mein Gott ist er. Ich rühme seine Macht. Ich preise ihn, den schon mein Vater ehrte. So darf man das heute Morgen feiern. Und darf sagen, Gott hat mir gerade eben wieder neue Vergebung zugesprochen. Es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres. Diese Woche ein Liederbuch aufgeschlagen und bin auf das Lied von Jürgen Werth gestoßen über die Versöhnung. Ich finde das spannend, wenn er packt ganz viele Bilder rein, um das zu beschreiben, was für ein Reichtum da drin ist, wenn Versöhnung geschieht. Ich lese euch einfach mal vor. Wie ein Fest nach langer Trauer. Wie ein Feuer in der Nacht. Ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen. Wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss, wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Freunde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot Land in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht, wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erzteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht, so ist Versöhnung. Und das ist es, was wir feiern können, heute Morgen, dass Gott sich in Jesus mit uns versöhnt. Das darf man wieder neu erleben und darf es wieder neu feiern am Tisch des Herrn, heute Morgen, 2000 Jahre später, auch wenn längst alles passiert ist, es ist ein Vergebungsfest mit Sicherheit. Und dann ist es natürlich ein Dankesfest auch. Wir kommen ja an diesen Tisch und nehmen das alles wahr und sagen dann, ja, ganz nett, ne? Toll, sondern wir kommen, um Gott zu danken für seine Güte, die er uns in Jesus zeigt. Das ist übrigens der Grund, warum unsere katholischen Geschwister das Eucharistie nennen. Das heißt wirklich Danksagung, ja, dieses Fest. Weil darum geht es, zu erkennen neu, was Gott für uns tut und zu sagen, Gott, wie bin ich dir dankbar für das, was du in Jesus, deinem Sohn, getan hast. Es ist ein Fest, das uns einlädt zu staunen über diese riesig große Liebe Gottes, die uns zeigt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Es ist ein Fest, das uns einlädt, wieder neu zu staunen über diesen Jesus, der, obwohl er Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausnutzte. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. So weit ging Gott in Jesus. Und dann geht's weiter. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm alle auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Bis dahin ist noch eine Weile, bis alle das tun werden. Aber wir können heute Morgen hier anfangen am Tisch des Herrn und können ihm danken für das, was er da tut. Und deswegen nehmen wir uns Zeit, dass Menschen auch danken können an diesem Tisch. Deswegen betten wir das Ganze auch ein in eine Lobpreiszeit, um drumherum noch viel mehr Gelegenheit zu schaffen, Gott zu preisen, weil es ein Fest des Dankens ist, wenn wir miteinander das Mahl des Herrn feiern. Dann ist es auch ein Fest der Stärkung. Es ist ja nicht ganz zufällig, dass Gott ausgerechnet Essen und Trinken wählt, um sichtbar zu machen, was Jesus für uns tut. Da hätte man ja sicher auch andere Symbole finden können. Und wenn du die Bibel reinschaust, dann ist sie ja voll von Bildern, die das illustrieren. Ja, ach, fangen wir mal an, vorher haben wir das Lamm Gottes gehabt. Ja, wir hätten, das Fest hätte ja auch ganz anders aussehen können. Wir hätten hier vorne ein Lämmle hinstellen können und uns alle dran freuen können, wie süß und knuddelig und unschuldig das ist und uns daran dran erinnern, dass der unschuldige Sohn Gottes wie ein Lamm für uns gestorben ist. Aber Gott wählt das Symbol von Speise und Trank, um damit schon auch uns zuzusprechen, dass er uns stärken möchte. Schau mal, das Passamahl, das war ein Mahl, nicht nur um das symbolisch jetzt irgendwie zu illustrieren, was Gott da tut, sondern das war das letzte Mal, bevor es losging auf den Weg in die Wüste. Da gab's noch mal was Gutes zu essen, damit nachher auch die Kraft da ist für diesen Weg. Das steckt da schon drin, dieser Aufbruch zur Befreiung dann auch. Wenn Leute mit Jesus am Tisch saßen, hat er ihnen Zuversicht und Kraft zugesprochen. Beim letzten Abendmahl folgt gleich einer der härtesten Aufbrüche der Geschichte. Da wird Jesus jetzt gleich den Weg nach Gethsemane gehen und er weiß, was da auf ihn wartet. Und das ist schon noch mal ein Stärkungsmahl in dem Moment. Und nach der Auferstehung, diese Fische, die Jesus da grillt am Ufer von Genezareth, da kommt er zu seinen Jüngern, zu diesen verzweifelten Menschen und gibt ihnen neue Kraft und Hoffnung in ihre Mutlosigkeit hinein. Sagt, ich nehme euch an mit euren Fehlern, wie ihr seid, spricht ihnen Stärkung zu. Oder schau ins Alte Testament rein, ne? Elia, als er völlig verzweifelt ist, ja, und nur noch sterben will, nur noch irgendwie in der Wüste, sagt, keiner will was von ihm. Und er geht da hin und er legt sich irgendwo hin und sagt, jetzt lasst mich alle in Ruhe, mir reicht's, ich habe mein Leben, aber damit habe ich abgeschlossen. Und dann weckt ihn Gott durch einen Engel und stellt ihm Essen und Getränke hin und sagt, komm, nimm und iss. Und das ist, was Gott uns zusagen möchte, wieder neu an seinem Tisch heute Morgen. Nimm und iss vom Brot des Lebens. Nimm und iss von dieser Kraft Gottes. Und auch da ist es wieder ganz wichtig zu sehen, dass da nichts Magisches passiert. Weißt du, das sind Aufbackbrötchen und Traubensaft vom Edeka. Ja? Die sind heute Morgen nicht anders, weil die hier auf dem Tisch sind oder sonst was. Aber an diesem Tisch spricht dir Gott alles zu, was er für dich tut. Und das kann dir den Glauben stärken. Und da macht das Brot, du kannst ja anders Brot essen, und das macht da keinen großen Unterschied. Aber dieser Zuspruch Gottes, der macht den Unterschied, wenn ich den neu im Glauben annehme an dieser Stelle. Nimm und iss vom Brot des Lebens. Gott möchte dir heute Morgen zusprechen und möchte dir heute Morgen begegnen. Und es ist ein guter Moment, um an diesem Tisch auch innezuhalten und diesen Gott wahrzunehmen, der uns gerne Kraft geben möchte, der uns gerne berühren möchte, durchaus auch körperlich. Ja, wenn du heute Morgen kommst und sagst, ich bin schwach und mir fehlt die Kraft, dann lass dich doch berühren heute Morgen von ihm. Nicht, weil das Brot irgendwas anders macht, aber weil der Gott, der sich in Brot und Wein heute Morgen zeigt, weil es immer noch der gleiche starke Gott ist, dem nichts zu schwer ist, der unser Arzt ist, der jede Krankheit wegnehmen kann. Deswegen nehmen wir uns ja Zeit, um miteinander und füreinander zu beten, um uns Segen zuzusprechen. Deswegen gehört das Ganze auch mit hinein in unsere Gebetszeit, wo auch unser Gebetsteam da ist und wo Gelegenheit da ist, gemeinsam vor Gott zu kommen und um diese Stärkung zu bitten. Deswegen laden wir ihn auch immer wieder ganz bewusst ein, zu kommen mit seinem Heiligen Geist, der uns Kraft schenkt und Veränderung. Da, wo wir das nicht können, wo wir schwach sind, kann er seine Kraft geben. Das ist ein Stärkungsmahl heute Morgen. Und dann ist es Berufung. Seid euch also darüber im Klaren, schreibt Paulus. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Wenn man so alles zusammenfasst, was dieses Abendmahl zum Ausdruck bringt, dann haben wir so das Evangelium in Miniaturform. So auf ganz andere Art und Weise ausgedrückt, aber all diese großen Zusagen Gottes, die klingen mit in diesem Abendmahl. Und die müssen verkündet werden, das ist ganz klar. Das ist keine Privatsache der Christen hier, dass wir sagen, wir machen jetzt mal schön die Tür zu, damit keiner reinkommt und dann feiern wir heute Morgen hier Abendmahl miteinander. Ja, und das sollen die gar nicht so mitkriegen, das ist unser Ding heute Morgen. Da erinnert uns Jesus dran, dass es eben nicht nur unser Ding ist, sondern dass er nicht nur für die Leute, die heute Morgen hier im Raum sitzen, gestorben ist an diesem Kreuz, sondern für die ganze Welt. Und da draußen gibt es noch so viele Menschen, die das hören müssen und die das nicht verstanden haben und die das auch erfahren müssen und die beim nächsten Mal vielleicht dabei sein könnten bei diesem Fest. Und da ruft uns Gott und erinnert uns dran, dass dieses Geschenk viel größer ist als so eine persönliche Sache. Und er schickt uns hinaus, gestärkt von diesem Abendmahl, mit dieser Verantwortung, nicht nur zu sagen, ja gut, ich habe das gekriegt, mein Magen ist voll, eben mein Segen, den habe ich bekommen, mein Leben ist gerettet, ich bin frei, alles wunderbar. Für mich ist die Sache abgehakt. Sondern das rauszutragen zu den anderen und zu verkündigen, was Gott getan hat, das ist ein Berufungsmahl und das darf man heute Morgen ruhig auch sehen und es dann mitnehmen, raus, das, was ich hier wieder neu erlebe am Tisch. Es ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Wir kommen zusammen als eine Gemeinschaft. Das ist unser Grund, warum wir diese kleinen Tische haben. Weil wir festgestellt haben, dass es ganz, ganz schwierig ist, dieses Mahl als Gemeinschaftsmahl zu leben mit 120 Leuten. Wir haben entweder die Variante, dass alle da sitzen und peinlich schweigend warten, während irgendwelche anderen Leute im Raum bedient werden. Oder wir haben die Variante, dass man sich hier vorne am Tisch holt. Und dann schnell, schnell wieder weg muss, weil die Schlange schon ganz lang ist und die Nächsten auch wollen. Und dann wird das Ganze ganz schnell zu so einer Individualerfahrung. So, Hauptsache, ich hole mir schnell mein Becherle ab und dann gehe ich weiter und feiere das irgendwie mit Gott. Aber das ist ja nicht das, worum es geht. Beim Mahl des Herrn bringt Gott uns zusammen an einem Tisch als eine Familie, weil wir zusammengehören. Gerade im Kapitel vorher hatte Paulus geschrieben, es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viel und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Das erinnert uns nämlich auch dran, dass diese Erfahrung mit Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, der mir meine Sünde vergibt, nie eine Privaterfahrung sein kann. Das ist nie ein Einzelerlebnis. Einzelne Christen gibt's gar nicht. Denn wir dürfen nie vergessen, dass in diesem Moment, wo Gott mir meine Sünde vergibt, wo er mich zu einem neuen Menschen macht und mir neues Leben schenkt, wo er anfängt mit seinem Heiligen Geist in mir zu wohnen, dass in diesem Moment Jesus Christus mich zu einem Teil seiner Familie macht. Das ist nicht optional oder irgendwas. In dem Moment, wo ich Gottes Kind bin, habe ich automatisch ganz viele Geschwister. Christ kann man gar nicht alleine sein. Und entsprechend wenig Sinn würde es deswegen auch machen, das Abendmahl so als Einzelveranstaltung zu feiern. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir davon wegkommen, weil das kann auch in der großen Menge ganz schnell passieren, dass halt jeder so für sich auf seinem Stuhl eigentlich das feiert, wenn halt dann Brot und Wein bei ihm vorbeikommen. Es ist eine Gemeinschaftsgeschichte. Und wenn du dann diese spannenden Verse von Paulus liest, ihr habt es vorher vielleicht mitgekriegt, so die ersten Verse, das ist ja durchaus eine kritische Geschichte hier im Korintherbrief. Also Paulus schreibt über das Abendmahl ja nicht deswegen an die Korinther, weil es so schön ist, an das Abendmahl zu denken, sondern weil da was ganz gewaltig schief läuft in Korinth. Und das gibt uns dann unseren zentralen Text, wo wir am meisten über das Abendmahl lesen. Ja, aber der fängt an mit ganz viel Kritik und endet dann mit diesen denkwürdigen Weisen von den Menschen, die unwürdig essen vom Tisch des Herrn, die sich schuldig machen daran, von denen manche in Korinth deswegen sogar krank geworden sind und gestorben sind. Oh weia, das klingt gefährlich. Und wer den Text dann anschaut und sich mal anschaut, worum es denn Paulus geht und wer denn unwürdig ist, von diesem Tisch zu essen, das ist schon an sich übrigens ein Denkfehler. Ne? Denn Paulus sagt nicht, wer unwürdig ist und damit am Tisch des Herrn kommt, sondern Paulus sagt, wer auf unwürdige Art und Weise von diesem Brot nimmt. Also da geht es nicht um die Person, die unwürdig ist, sondern die Art und Weise, wie ich an diesen Tisch komme, die unwürdig ist. Das ist ein großer Unterschied. Und das dürfte ganz befreiend sein für all die Menschen, die glauben, sitzen bleiben zu müssen, weil sie selbst nicht würdig sind. Es gibt nirgends in der Bibel irgendeine Stelle, die sagt, dass man nicht würdig sein kann, an den Tisch des Herrn zu kommen. Es gibt nur eine Stelle, die sagt, man kann das auf unwürdige Art und Weise tun. Ja? Und dann schauen wir mal, worum es denn geht. Was machen denn die Korinther, was das Problem ist? Na, da macht jeder sein Privatding draus. Und zwar auf allerdeutlichste Art und Weise. Die machen das ja hier an einem großen Tisch mit richtig Essen. Ne? Und da gibt's in Korinth gibt's die Reichen und die Armen. Und jeder bringt ja was mit, wie bei uns, wenn wir Buffet machen. Ja? Und da gibt's die Reichen, die bringen richtig viel mit. Und die Armen, die haben vielleicht gar nichts, um mitzubringen. Und dann fangen die Ersten an und sagen, ja, das geht ja gar nicht. Ja, also ich habe eine ganze große Schüssel Kartoffelsalat mitgebracht und der hat gar nichts mitgebracht, dann esse ich meinen Kartoffelsalat alleine, weil das kann ja nicht sein, hier nichts mitbringen und dann von meinem Kartoffelsalat essen wollen. Ja? Und dann gibt's die anderen, die sind da, hier pünktlich, wie sich's gehört, und der Kartoffelsalat ist da und die Maultaschen sind warm. Ja? Und die anderen, die lassen sich Zeit und die sind noch nicht da. Und irgendwann heißt, weißt du was, ich esse jetzt. Ich bin da, ich habe Hunger, ich esse jetzt. Wenn die nachher nichts mehr abkriegen, selber schuld. Ja? Und so bedient sich jeder und schaut nur noch auf das, was er bekommt an dieser Stelle und hat überhaupt kein Ansehen für den anderen, der mit zu diesem Leib Jesus gehört. Das ist es, wogegen Paulus hier schreibt. Das ist unwürdig. Für diese Tatsache, dass uns Gott doch zusammengeschweißt hat zu einem Leib, dass wir miteinander feiern sollten. Das kann keine Privatsache sein. Und deswegen ist es so ein zentraler Punkt hier an dieser Stelle. Deswegen wollen wir bewusst miteinander feiern. Und deswegen lade ich euch ein, immer ganz bewusst auch wirklich das mit reinzunehmen in eure kleinen Gruppen. Das ist ein Ort, wo sich das super machen lässt, weil man nämlich mit 8, 9, 10 Leuten das wirklich intensiv miteinander feiern kann, viel besser als wenn 120 Leute drumherum sind. Deswegen treffen wir uns hier auch in kleineren Gruppen, weil es dann geht und bekommen doch irgendwie, das macht es ja ganz spannend, immer so im Hintergrund mit, dass noch ganz viele andere da sind hier im Raum, die auch mit uns feiern. Und deswegen möchte ich auch nochmal einladen. Na, es gibt Menschen, für die ist das vielleicht schwierig, an den Tisch zu kommen. Die können nicht so lange stehen oder was auch immer. Dann schieb den Stuhl oder schieb den Tisch. Ja? Also wenn du nicht so lange stehen kannst, dann setz dich in die Nähe von dem Tisch. Oder dann hebt ihr gern so einen Tisch auch hoch und tragt ihn dorthin. Die sind nicht so heilig, dass man sie nicht bewegen darf, diese Tische. Und wenn dann wirklich jemand in der Nähe sitzt und von eurem Tisch und ihr feiert da miteinander, dann bezieht den mit ein, dann nehmt den mit und lasst ihn mitfeiern, denn das ist ein Gemeinschaftsmahl. Und wenn das verloren geht, geht was ganz Zentrales verloren von dem, was es bedeutet, an den Tisch des Herrn zu kommen. Und dann eine letzte Sache, es ist auch ein Hoffnungsmahl. Seid euch darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und da schwingt natürlich immer auch die Erwartung mit drin, dass das eines Tages diese Art Abendmahl zu feiern ein Ende haben wird. Und es wird dann kein trauriger Tag sein, sondern es wird der größte Freudentag überhaupt sein. Wenn unser Herr Jesus wiederkommt, dann erst gibt es ein wirkliches Fest. Markus schreibt uns am Abend, als Jesus mit seinen Jüngern feiert, schreibt er uns im Markus Evangelium 14, Jesus nimmt den Becher mit Wein, spricht ein Dankgebet, er gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Da ist diese im Abendmahl schon diese Hoffnung angelegt. Das Reich Gottes ist ganz nahe und es kommt jetzt bald. Und dann im Lukas, der Lukas berichtet, wie er seinen Jüngern zuspricht als nächstes. Und ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu mit mir ausgehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr werdet auf den Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und dann Jahre später lässt Gott den Johannes vorausschauen, wie das mal sein wird am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und er beschreibt uns und er sagt, dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sie für sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Und der Engel Gottes befahl mir, schreibe, glücklich ist, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und in gewisser Weise feiern wir da heute Morgen so ein kleines bisschen schon mal vor. Nur ein winziges bisschen. Denn das wird so viel größer und so viel genialer als alles, was wir auf dieser Erde jemals feiern können, wenn Jesus seine Braut, die Gemeinde, zu der wir gehören, zu sich nimmt. Das wird erst ein richtiges Festmahl dort im Himmel. Da kriegt nicht jeder bloß so ein Schlückle Wein und so ein Bissen von dem Brot und dann war's das. Sondern da werden wir richtig feiern. Da werden wir überhaupt erst mal verstehen, was es heißt, zu feiern. Aber wir freuen uns schon heute drauf. Und diese Hoffnung schwingt immer mit. Deswegen feiern wir ganz bewusst. Und deswegen beten wir auch jedes Mal, dein Reich komme. Das gehört dazu, diese Vorfreude auf den Himmel und auf das, was da noch kommt. Erinnerung, Vergebung, Danksagung, Stärkung, Berufung, Gemeinschaft und Hoffnung. Zu all dem lädt uns Gott heute Morgen ein an seinen Tisch. Und es wäre schade, wenn wir darin nicht Grund genug zum Feiern finden. Es wäre auch schade, wenn wir das nur irgendwie in einem Einzelteil erleben und nur eins davon und die anderen irgendwie verpassen. Es ist ein Fest der Befreiung, der Gemeinschaft und der Freude. Und dafür wollen wir heute Morgen Gott loben. Das tun wir jetzt miteinander. Unser Lobpreisteam kommt nach vorne. Wir singen ein paar Lieder zu Gottes Ehre, die uns schon hinführen, auch auf diese Gemeinschaft beim Abendmahl. Wir nehmen uns jetzt schon Zeit, ihm zu danken für das Große, was er getan hat. Wir nehmen uns jetzt schon Zeit, zu ihm zu kommen als dem Gott, der heute Morgen Menschen stärken möchte. Und deswegen steht unter anderem auch unser Gebetsteam dort hinten wieder bereit, wenn du heute Morgen Gebet brauchst. Wir beten miteinander, füreinander und kommen dann ganz bewusst zum Tisch des Herrn, um das zu feiern heute Morgen. Kommt ihr?